sagst, stellen wir uns da her, passt, oder?
Ja,
okay.
Gut, sehr geehrte Damen und Herren, bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen nun, nachdem der Magen gefüllt ist, nun zum Kopf. Wir wollen jetzt ein bisschen plaudern, und zwar mit dem Franz Wiesmeier. 29 Jahre, er steht neben mir, ist gerade dabei, den Hollaberer Hof, stimmt es? Den Hollaberer Hof von seinem Vater zu übernehmen, ihn als letzter sozusagen Stadtlandwirt von Linz und als letzter Donaufischer von Linz weiterzuführen. Wie er das vorhat und wie er die Sache angehen will, wird er uns jetzt erzählen über die Donau, über das Sein hier, und damit Feuer frei, Franz.
Okay. Ja, ich darf mich noch mal vorstellen, ich bin der Franz Wiesmeier, bin Fischereimeister und Revierobmann an der Donau Linz. Bin da in Linz halt aufgewachsen und im Haus halt geboren. Hab vor, eigentlich den Betrieb vom Vater zu übernehmen. Die Fischerei und dem Haus gibt es jetzt 1491. Es ist in einem Kataster schon eingeschrieben worden. Und seitdem ist das Haus immer verbunden mit der Fischerei. Richtig urkundlich mit der Fischerei verbunden ist dann zur Mutter, nicht Mutter Therese, sondern zur Kaiserin Therese eintragen worden, weil früher war das ja so, da hat jeder fischen können, der an der Donau war, und hat auch zum Beispiel an die Grafschaft Salm Reifenscheid, das drüben Schloss Steyrick ist, die Herrenfische, das waren jetzt die Edelfische, so Zander, Hecht, Rennanken, Barsche abzuliefern, und in dem Sinne Minderfische, die eigentlich viel geretten haben, die was wir heute auch zum Teil gegessen haben, die hat er sich selber behalten dürfen. Bei der Theresia war es dann auch so, dass auch die Fische, die er da selber irgendwie verkaufen hat können, wollte er jetzt gern Steuern haben, und somit hast du die eintragen müssen ins Fischereibuch. Das ist so wie ein Grundbuch. Und das kleine Häusl hat sich gedacht, ja, da tragen wir sie sicher ein, obwohl wir vielleicht Steuern zahlen müssen. Aber es hat dann früher, sag ich mal, auf das Revier, wo wir jetzt sind, hat es vielleicht 500 Fischer gegeben. Da hat ja jeder irgendwie gefischt. Und so haben sie sich gedacht, ah, Steuern sein, das ist vielleicht keine gute Idee. Dann sind im Endeffekt dann nur mehr 43 überblieben. Die haben dann das Recht bekommen. Und dann hat halt kein anderer mehr fischen dürfen. Mein Vater hat es vom Großvater auch gekriegt. In die 60er Jahre. In die 60er Jahre, sage ich mal, war die Fischerei an der Donau bei Linz noch ziemlich gut und schön, weil der Fluss selber noch verästelt war. Kann man sich vorstellen wie ein Baum. Bei jedem Hochwasser ist er in die Richtung gerannt, in Richtung Bläsching. Dann 10 Jahre drauf, das andere Hochwasser ist wieder auf Linz rübergegangen. Ungefähr bei dem Haus haben wir umgerechnet 200 Jahre die Donau beim Haus vorbei drinnen gehabt. Mit immer wieder Abständen. Früher ist dann hauptsächlich David geworden, das heißt, in der Ziele ist vorne so eine Art Kran montiert, wo einfach ein Netz runtergesenkt wird, mit Futter angehört, und dann wird es aufkommen, und dann hat man halt einen Haufen Fisch gefangen. Das geht jetzt so nicht mehr, weil seit den 70er Jahren die Donau aufgestaut worden ist und die Donau im Schnitt zwischen 10 und 15 Meter tief ist, und da ist das Kurbeln ein bisschen schwierig geworden, zumindest anstrengend. Somit haben sie sich dann die Fischer oder mein Vater dann überlegt, mit Stellennetzen, so wie wir es jetzt machen. Das ist einfach ein Netz, in der Mitte sind die Maschen. Es gibt eine Schwimmleine und eine Bleileine. Und so kann man dann variieren, entweder man gibt mehr Schwimmleine drauf, dann schwimmt es eher auf der Oberfläche, mit mehr Bleileine ist es am Grund. Wie halt die Fische oder ein wenig wandern, fangen sie sich die Fische selber. Die Netze selber darf ich nicht länger als wie 12 Stunden drinnen haben, weil sonst mit der Temperatur die Fische schlecht werden, und lang kämpfen lassen will ich das auch nicht. Das heißt, ich fahre um 6, 7 Uhr am Abend fischen, und in der Früh 5, 6 Uhr fahre ich wieder raus. Jetzt im Sommer vielleicht ein bisschen später und ein wenig früher, weil es trotzdem ein wenig heiß ist, und ich krieg's ich mit meiner hellen Hautfarbe kriege ich leicht einen Sonnenbrand, und der Regen tut mir nichts, den mag ich. Ja, genau, das Fischen an sich selber Ja, am Vortag werden die Netze halt ausgeworfen, werden eingestellt. Fischen tue ich im Tankhafen, darf ich nur in einer kleinen Bucht fischen, weil in den 80er Jahren ist ein generelles Verbot aufgekommen worden, dass gar nicht mehr gefischt werden darf, obwohl die Häfen gebaut worden sind, eben für Öltransport, für Kohle. Aber durch das haben sie die ganze Au zerstört. Und dann haben die allen Fischer recht protestiert und gesagt, jetzt haben sie die Au zerstört, wir hängen gern trotzdem noch ein Wasser, wo wir fischen können. Dann habe ich gesagt, ja, ich darf 10 im Hafen fischen und jetzt darf ich im Hafen auch nicht mehr fischen. Weil das Wasser und der Grund gehört ja dem Fischer ja nicht, das gehört eigentlich in den Staat oder so wie es da jetzt Linzer geht. Und er darf nur das Fischen ausüben. Ja, dann darf er auf der Donau fischen. Sage ich mal ungefähr bis zum Bootshafen, wer den vielleicht kennt. Und wir haben auch ein Recht drüben in Steyrick entlang der Donau. Und die Traunmündung, die Traun, die halt in die Donau einfließt. Und dort fangen ja auch Besonderheit, das sind momentan seit 15 Jahren Flusskrebse, Signalkrebse. Und die fangen ziemlich viel. Aber weil ich da einen Buschenschankbetrieb habe, kann ich die Krebse nicht wirklich verkaufen. Die Steckerlfisch gehören zu den Räucherfischen noch dazu, das ist noch kein Thema. Nur die Krebse, als der Kalte essen, mag nicht jeder, da auch gerne wer warm essen. Somit verkaufe ich die eher roh, gleich so lebendige, kübelweiß, wie halt wer mag. Ja.
Wie fischst du die,
Krebse? Die Fische in Reusen oder mit alte Fässerringe, mit den Mostfasseln, die Ring, dort ein Netz eingebaut, die richtig am Bauch machen, Köder rein. Und es sind so viele Krebse drinnen, dass ich jetzt zum Beispiel den Ring, der ist vielleicht, was weiß ich, in dem Durchmesser, wenn ich den 10 Minuten drinnen habe, habe ich ungefähr 50 Krebs drinnen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da los ist. Auf dem Hektar ungefähr eine halbe Tonne Krebs. Nur, ich selber bin, sage ich mal, mit der technischen Ausrüstung noch nicht so ausgereift und die Nachfrage ist auch nicht so. Also sonst konnte der, sage ich mal, von mir als Fischfischer zum Krebsfischer werden, aber da fehlt dabei die Nachfrage, aber ich fange es trotzdem immer wegen mit. Entweder selber umbringen oder wenn sie wollen, ich bringe sie nach um. Aber am gescheitersten ist ein Krebs einfach ins kochende Wasser, weil somit haben sie einen Schockzustand, sind gleich, weil ich habe schon andere Arten gesehen, wie man Krebs umbringt, aber das gefällt mir auch nicht so.
Okay, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was über die Fische, wir haben ja verschiedene Fische da gehabt, erzählen?
Genau, Fische, heute haben wir gehabt Forellen, das waren teilweise Bachforellen, Regenbogenforellen, die habe ich aber in der Traun gefangen. Habe ich eigentlich ein Glück gehabt, weil so natürlich kommen nicht so viel vor, aber wenn es oberhalb ein paar Forellen einsetzen und zufälligerweise in mein Netz reinschwimmen, sag ich auch nicht nein. Dann haben wir Weißfische gehabt, halt die Weißfische in dem Sinn, weil ja die meisten Donaufische ein weißes Schuppenkleid haben. Da haben wir heute gehabt eine Rotauge, eine Blaunasen haben wir gehabt, Näsling oder Nase, ist ein typischer Donaufisch, eine Barbe, der mit den Barteln drauf, dann ein hochrückiger Fisch, das war die Praxen. Ein Herr hat einen Barsch gehabt, der war glaube ich nicht so schlecht. Und einen Zander hat auch noch irgendwer gehabt. Den fange ich eher selten, aber ist auch gut. Und sonst Fische fange ich, ja, hier da mal einen Wels, aber der hat dann meistens dann gleich mal 12, 15 Kilo. Da fahre ich her rein, bevor der ins Boot reingeht. Und ja, hier da mal einen Hecht. Und Karpfen natürlich, zum Beispiel die Dame hat ein Filetstück gekriegt, der hervorragend ist, der nicht so lädelt als wie ein Teich, weil er ja immer wieder wohin schwimmen kann, wo er will. Und ja, das sind halt die meisten Arten. Aber ungefähr in der Donau gibt es umgerechnet 70 Fischarten und ich habe ungefähr 23 Arten, die ich wirklich dann da verkaufe. Die anderen sind eher kleinere Fische, Futterfische für die anderen. Aber genauso wichtig in einem System.
Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass es nicht unbedingt leichter wird, in der Donau zu fischen, dass die Mengen rapide abnehmen. Woran liegt denn das?
Ja, die Mengen in dem Sinn, die Kraftwerke haben den Fluss sage ich mal, gekappt. Da ist einfach ein Bauwerk reingeschossen worden und ein Barm, Nesling oder Blaunasen, die typischen Donaufisch, wandern am Tag kilometerweise. Die fahren zum einen Futterplatz, zum anderen, so die Laichplätze, die meistens an einem Bachel ganz wo oben sind, und dazwischen ist halt ein Kraftwerk gebaut worden. Dann ist es halt ein wenig schwierig. Oder dass er vielleicht doch beim Kraftwerk ableicht, aber wenn dann jetzt wieder Hochwasser ist, dann schwappt es dann wieder gescheit weg. Und dass er in dem Flusssystem, der so wie ein Schlauch angelegt ist, es gibt keine Ruhezone, der wird einfach mitgerissen. Die typischen Barm oder Nesling, die holen sich eher an der Strömung, aber mit der Zeit müssen sie auch mal einen Ruheplatz aufsuchen. Und das ist in meinem Fall, sind das die Häfen. Da habe ich jetzt die Schwierigkeit, in Handelshafen möchten sie gern zuschütten, weil der Baugrund verdient man ja mehr als mit dem Wassergrund. Und als Entschädigung kriege ich vom Revier eigentlich fast gar nichts. Aber trotzdem machen sie oben in Willering beim Innbach eine Renaturierung, was nicht schlecht ist, aber warum muss man immer was zerstören, dass man dann erst wieder mal was macht. Dann der Schiffsverkehr wird immer mehr. Die kleinen Fische halten sich am Ufer auf. Die Wellen klatschen die Fische auf die Steine. Und natürliche Feinde natürlich. Diverse Raubvögel. Kormoran ist immer ein großes Thema. Und jetzt habe ich eine neue Fischart. Ich schon seit 10 Jahren die Schwarzmundgrundel. Ich behaupte, dass die eher von Rhein-Main-Donau-Kanal runterkommt. Viele andere gescheite Leute sagen, die kommen vom Schwarzen Meer rauf. Aber ich finde, der Fisch kommt leichter von oben runter als von unten rauf. Weil dann hätte es noch früher auch schon gegeben. Und der ist so klar, der wird nicht größer als wieso. Der frisst alle Eier von den Fisch und die jung geschlupften Fischl auch gleich mit. Und da gibt es so viel drinnen, da kommt man mal ein Fischfutter machen oder so. Nein, aber ist ein wenig ein Problem.
Wie müsste denn Renaturierung ausschauen von der Donau, dass hier wieder mehr natürliches Gleichgewicht reinkommt? Stichwort Aufstiegshilfen bei Kraftwerken oder so?
Die Aufstiegshilfen, die altbewährten, wie sie es früher gemacht haben, mit so diversen Stufen, die funktionieren gar nicht. Das haben sich irgendwelche Architekten überlegt, aber keine Leute, die wirklich am Wasser arbeiten. Am besten ist zum Beispiel, es gibt ein Beispiel in Lambach. Es gibt einen Seitenbach mit einer guten Strömung. Der Fisch muss die Strömung wittern. Der muss wissen, aha, da geht's wieder rauf. Und das muss eine Anbindung mit dem Oberwasser sein. Ich bin momentan in guter Hoffnung, dass mit der neuen Wasserrahmenrichtlinien die Flüsse wieder verbunden werden, dass die Bauwerke, Bäche mit hohen Gefällen wieder gesenkt werden, dass der Fisch ziehen kann. Und zum Beispiel bei mir in Abwinden-Asten möchten sie gern über Mitterwasser oder über Steyrek eine Anbindung zur oberen Donau machen. Und das war dann schon mal eine super Geschichte, weil dann können die Fische wieder zurückschwimmen. Wenn ein Hochwasser ist, sind die Schleisen offen, dann möchten sie gern wieder auf ihre Plätze zurück, ist zu, und so könnten sie wieder ein wenig aufziehen.
Es gab einmal vor Jahren eine Diskussion über den großen Fisch, den Donaulachs, der Huchen. Ist denn der wieder zurückgekehrt? Da hat man mal was eingesetzt, was denn dort raus wurde?
Bei mir im Linzer Raum ist es eher schwierig, obwohl ich vor 3 Jahren angefangen habe mit 20 Kilo. Der ist aber auch ungefähr 25 Jahre alt. Da sind Besatzmaßnahmen gemacht worden nach dem Kraftwerksbau. Das ist nur ein Produkt davon. Aber zum Beispiel in Enser Bereich, da sind sage ich mal, eher gödige Vereine. Ein Verein kann sich ein bisschen mehr leisten als wir einzelner Fischer. Die machen ein gutes Projekt mit Schotterbänken, mit Altarmen, wo halt der Grund irgendein Bauer gehört, der sagt, ja, könnt ihr machen. Aber bei mir in Linz ist ja alles verbaut. Ist so schwierig, dass du das machen kannst. Und die besetzen kleine Fische, die der Huchen auch gern frisst. Und mittlerweile schaut das so ein wenig gut aus, aber ist ein Projekt, die erst in 10, 20 Jahren richtig dann aufgingen.
Ich möchte dann in die Fragerunde kommen. Ihnen brennen wahrscheinlich sicherlich Fragen auf den Lippen. Bitte mir ein Zeichen zu geben. Ich möchte mit dem Mikrofon dann hingehen zu Ihnen. Es dient nicht der Verstärkung der Stimme, wie Sie hören, sondern dass wir die Sachen auf der Homepage drauf haben können als Audiodateien, die Sie sich dann unter www.kepler-salon.at auch anhören können. Also wer Fragen hat, bitte mir ein Zeichen zu geben, dann komme ich mit dem Mikrofon. Machen wir es so.
Und ich gehe mit, damit ist auch hier.
Laut reden müssen Sie trotzdem. Ne? So, wer bricht das Eis da vorne?
Ist die Fischerei an der Donau eine Ganzjahresbeschäftigung? Oder gibt es da Schonzeiten oder ja, Verbote?
Okay. Die Frage war, gibt es in der Donau Schonzeiten? Ist die Fischerei ein Ganzjahresprojekt?
Die Fischerei in dem Sinn heißt ja nicht nur ernten, sondern auch sehen oder auch pflegen. Das heißt, ich selber oder besser gesagt das Revier setzt im Schnitt ungefähr ein paar Tonnen Fische wieder ein, die was herausgenommen werden von der Fischerei, so wie es ich mache, obwohl ich der Einzige bin. Aber die Angelfischer nehmen viel raus, der Kormoran nimmt viel raus. Und somit setzen wir wieder rein, damit trotzdem eine Artenvielfalt da bleibt und damit die Fischer trotzdem ein bisschen was fangen. Ich selber habe schon seit April, Mai. Die Fischer haben generell Mai-Schonzeit und diverse Fischarten haben nur spezielle Schonzeiten, wo sie die Fischer dran halten sollten. Aber in der Zwischenzeit ist es nicht so, dass ich jetzt einfach nichts tue, sondern ich fahre trotzdem ans Wasser runter, schaue, wo können die Fische ableichen. Im Winter zum Beispiel, wenn alle Leute die Christbäume da nicht schmeißen beim Fenster, komme ich mit meinem Anhänger, nehme die Christbäume, bin auf einen Stein und setze sie in der Donau rein, als natürliche Versteckmöglichkeiten für die kleinen Fische. Weil es gibt manche Fischarten, die machen eine Brutpflege, das heißt, der verteidigt seine Eier vor Fischfeinden. Und zum Beispiel wie die eine Grundelart, die ich erzählt habe, die schwimmt nicht weiter aus als wie so 40, 50 cm aus der Höhle, weil sonst wird er von anderen Feinden gefressen. Und so ein Grießbaum hat da meistens bis 2 Meter Unterschied und wenn da jetzt der Fisch das Nest einbaut, dann kann er sich das besser verteidigen. Und mit den Zahlen da aufs Jahr gerechnet, die Fischer berichteten oder berichten auch, dass halbwegs gut gefangen wird. Und das ist nur ein kleiner Beitrag. Ich meine, ich kann nicht die ganze Donau mit Christbäumen vollpflastern. Aber die Wasserpflanzen wachsen momentan schlecht, weil durch die Hochwässer viel Dreck drüber geschwemmt wird. Und ja, ich versuche trotzdem, dass Fische natürlich irgendwie aufkommen können.
Gibt es gegen die Grundeln nicht irgendwelche Fische, die ganz gern fressen möchten? Oder kann man da nicht irgendwas einsetzen, dass dieses Problem vielleicht gelöst werden kann? Oder sind es so viele, dass das nicht möglich ist?
Ja, erstens sind es einmal so viele, das ist ein Wahnsinn. Zum Beispiel, wenn ich mit der Angel sitze, mit einer Made kann ich innerhalb von einer Viertelstunde 30 auf einmal zupfen oder mehr. Kommt drauf an. In einer Reuse zum Beispiel, wenn ich einen Haufen eine Reuse setze, das war so 7 Meter lang und 15 cm breit, sind auch 50, 100 drinnen. Aber es gibt Fischarten, der Zander, der Barsch wird dadurch ein wenig größer, das ist so in dem Sinn nicht schlecht. Aber es gibt halt nicht so viel Raubfisch, dass die einfach die eliminieren können. Aber ich sage, irgendwann stellt sich die Natur mal ein. Die Friedfische werden sicher irgendwas einmal zusammenbringen, dass sie mal dagegen sie wehren können. Aber ich glaube, es werden die Fische schon weniger, aber sie werden trotzdem Plätze finden, wo der Fisch nicht alles fressen kann.
Wie weit ist Ihr Haus jetzt von der Donau weg? Weil Sie gesagt haben, das, die Donau war da. Ich habe keine Ahnung, wie weit es da jetzt runtergeht. Ist das, und wo haben Sie Ihr Boot?
Die Frage war, glaube ich, jetzt hat nicht jeder verstanden, wie weit denn jetzt die Donau weg ist, weil du gesagt hast, sie war ja da, ist sie aber nicht mehr.
Die Donau ist jetzt ungefähr 500 Meter weiter runter. Achso, ja, gehen wir wieder zurück. Durch das Industriegebiet. Wir selber sind noch auf einem alten Donauboden. Wenn das ist jetzt betoniert, das hat mein Vater mal vor 20 Jahren gemacht. Aber zum Beispiel der Garten, darum wächst der Rhabarber recht gut, die Radieschen recht gut, weil es eher sandiger Boden ist. Und ich sage, seit den 50er Jahren haben sie dann rundherum aufgeschüttet, 60er Jahre dann intensiv. In den 50er Jahren war das eigentlich der ganze Schutt von den Bomben, von der Stadt, ist alles hergeführt worden. Und dann in die 60er haben sie dann sowieso beschlossen, da kommt das Industrieviertel her. Ja, die Straße ist ungefähr 3 Meter höher, als was wir da sind. Und ja, da haben eigentlich die ganzen Bauern teilweise verkauft. Mein Vater halt natürlich nicht und der sitzt halt noch auf dem alten Boden. Und ja, und jetzt ist die Donau 500 Meter weiter runter und das Boot selber ist in Tankhaufen drinnen. Und das hat mein Vater in dem Sinne nicht schlecht gemacht, weil es gibt dazwischen eine Botangas-Verladestelle, das einzäunt ist. In dem Sinn kann eigentlich nur ein Techniker dorthin fahren und wir zu unserem Boot. In dem Sinn kann keiner das Boot irgendwie kaputt machen oder fladern.
Bitte. Haben Sie durchs Hochwasser Schäden am Bestand und wie nehmen Sie diesen Schaden wahr?
Hochwasserschäden am Bestand war die Frage. Geht's eh? Ja, mit der Herrschaft da drüben auch was.
Ja, wird. Hochwasser in dem Sinn schon ein Schaden, wie ich erst gesagt habe. Beim Hochwasser, es gibt Fischarten, die können lang sich gegen die Strömung anhalten, aber irgendwann sagen sie, ja, irgendwie ist da zu stressig. Wir lassen es einfach mitziehen und ich habe ungefähr in 15 Kilometer weiter unten Kraftwerk Asten. Und wenn das Hochwasser vorbei ist, macht er wieder zu und der Fisch kommt nicht mehr zurück. Weil es kommen schon Fische von oben runter, aber bis dass der seine Plätze mal findet, wo er was zum Fressen kriegt, das dauert ein Echtel. 2002 war nachher in dem Sinn bemerkbar, dass ich lang keine Praxen mehr gefangen habe. Das sind die Hochrückigen. Zum Beispiel, wenn der jetzt quer durch die Strömung schwimmt, ist er weg. Ein Baum ist torpedoförmig, der kann sich ein wenig durchbohren. Aber dafür hat es mir wahrscheinlich vom Brandstadt um von den großen Teich so viel Karpfen runtertrieben, dass ich ein Jahr drauf im Schnitt in einem Netz Fisch gefangen habe. Waren vielleicht 5 Stück, aber 40 Kilo. Und die großen Fisch, die habe ich natürlich, die kannst du dann nicht mehr so wirklich essen, weil da ist so viel Fett drauf. Da. Und das ist so groß, so Fisch, da traue ich mich selber nicht, dass ich den auch nicht gebe. Aber weil ich einen Fischereimeister gemacht habe, habe ich natürlich andere Fischereimeisterkollegen kennengelernt, die in Niederösterreich, Steiermark Teiche haben, wo die Angler professionell mit Schonhaken, mit Matten, wo sie noch streicheln können und so, fischen. Und der zahlt für einen 15 bis 20 Kilo schweren Karpfen bis zu 500 Euro. Und der hat den aber in einem Tag wieder herinnen, weil da sind 100 Leute, die den fangen wollen.
Generell, was mich interessiert, was sind denn die Mengen, die man noch fängt, im Vergleich zu früher?
Ja, die Mengen zu früher, ich weiß noch einen Bericht vom Vater in die 80er Jahre, der hat nur im Sommer gefischt, da hat es geheißen, oder ist drinnen gestanden, er fängt 2 Tonnen, wo ich mich aber an Büder oder als kleines Kind nur erinnern kann, und jetzt bin ich vielleicht bei 400 Kilo. Weil die guten Plätze, die sind mit der Letten zugeschwemmt, oder stehen schief dort, und die paar guten Plätze, ja, macht dann nicht mehr so viel aus. Aber selber ist dann auch so, das sind nicht so wie die Meeresfischer, die dann einfach alles Ratzeputz rausfischen, weil sie die Menge brauchen, sondern okay, dann fische ich halt nicht so viel oder mache nicht so viele Veranstaltungen, dass ich die Leute jetzt verköstige. Ich muss mich auch an das dran halten. Es wird für mich für die Zeit ein wenig schwieriger, dass ich jetzt für meine Zukunft das ein wenig ausbauen kann, aber vielleicht bin ich dann statt Steckerlfischbrot einmal Krebsbrot oder so. Oder irgendwas werde ich mir schon einfallen lassen.
Was ist denn der Grund, dass es so viele Krebsen gibt? In der Traune auch, was man so liest?
Ja, es sind halt verschiedene Bäche. Aber bei uns ist das Problem, Aussee und Ebelsberg gibt es einen Züchter, der hat Signalkrebse gezüchtet. Ob es jetzt bewusst oder unbewusst reingehauen hat oder mit dem Hochwasser ausgeschwemmt hat, das weiß keiner. Nur die Wasserqualität passt den Krebs voll. Es ist sehr rein, das Wasser. Und wenn der Krebs keine Nahrung findet, es sind so viele Grünalgen, die er auch recht gern frisst und da sind Unmengen drinnen und da hält er sich gut.
Also ein gutes Zeichen, oder?
Ein gutes Zeichen, ja, für den Krebs. Für Wasser.
Ja. Wasserqualität.
Ja, aber Wasserqualität, sage ich mal, für Trinkwasser heißt nicht gleich, es ist gut für die Fisch. Der Krebs mag eher Trinkwasser, eher reines Wasser. Es gibt aber Krebsarten, die möchten auch schmutziges Wasser. Aber Die Probleme hast du zum Beispiel an der See. In der Attersee wird immer reiner und reiner. Aber dass Fische zum Beispiel, wenn in der Eutrophierung irgendwas reinkommt, sage ich mal, wie früher bei uns der Schlachthof, das Blut rinnt direkt rein und da kommen Bakterien, kleine Viecher, die fressen die Bakterien, Bauchflugkrebse und da hat der Fisch genug Nahrung. Und wenn es aber zu rein ist, da fallen die kleinen Tiere und der Fisch hat halt auch nichts.
Okay.
Wie viele Donaufische gibt es denn überhaupt noch? In Linz an, in Oberösterreich kann man das sagen?
Wie ist die Mengen?
Donaufischer.
In meinem Revier sind ungefähr 600 Fischer. Sind 6 Rechte. Das fängt auf dem Brucknerhaus bis kurz vor Abwinden. Aber ich sage, in Linz gibt es ungefähr 20.000 Fischerkarten Besitzer, die fischen gehen dürften. Aber die verteilen sich in ganz Oberösterreich.
Professionelle Fischer, Berufsfischer?
Ja, Berufsfischer in dem Sinn, die das Recht ausüben auf der Donau, sind wir vielleicht 5, die das noch ausüben.
In Oberösterreich?
Auf der gesamten Donau. Ich meine, es gibt, so wie bei mir jetzt, ich habe 6 Rechte und 43 Besitzer. Die 43 dürften alle fischen, aber die sagen, es tragt sich nicht mehr so. Da gehe ich lieber arbeiten. Und ja, denken Sie für zum Beispiel die Fische oben in Aschach oder in Schlögen, die sind 60, 80 Jahre, die fischen einfach nur, weil sie es gewohnt sind von früher, sind schon in der Pension. Das ist einfach nur ein Zubrot, was die machen.
Okay.
Ganz eine andere Frage. Es ist erst gesagt, Sie sind da mitten im Industriegebiet. Wie hoch sind die Begehrlichkeiten jetzt nach 40 Jahren, dieses Grundstück vielleicht doch einmal für die Industrie zu sichern?
Wie begehrlich eigentlich die Angebote wären, meinen Sie? Ja, Angebote gab es viel, aber ich sage, okay, verkauft es schnell einmal, aber man ist da aufgewachsen. So wie es jetzt so ist, ist schon sicher 30 Jahre. Und selber, ich möchte nicht, dass jetzt eine Firma genau vor dem Fenster ist und ich schaue dann ins Büro rein. Das möchte ich nicht. Und im Endeffekt, ich kann da Landwirtschaft machen, auch wenn ich es jetzt später nicht ausübe. Oder ich kann zumindest mein Gemüse selber anbauen und bin 10 Minuten mit dem Bus mitten in der Stadt, was zum Beispiel andere am Land die Verbindung nicht so hat als wie ich. Und ich glaube in dem Sinne nicht hier. Selber habe ich einen Bruder, der hat dieselbe Einstellung, der hat auch gesagt, da ist sei daheim und man hat einen anderen Bezug.
Wie stößt er denn das vor in der Zukunft? Du bist jetzt 29 Jahre, du bist gerade dabei, den Hof zu übernehmen. Wie schaut denn dein grober Businessplan aus, sozusagen, für die Zukunft?
Wenn es geht, recht bald in Pension, gell? Wie der Vater. Nein, so wie sieht, ich hätte dort eigentlich vorgehabt, die Hütte zu renovieren, weil die Hütte steht jetzt schon mindestens 50 Jahre oder 40 Jahre oder 80 Jahre.
Woher ist sie denn? Das ist ja auch eine interessante Geschichte.
80 Jahre nicht ganz, aber jedenfalls die Hütte war Baustellenhütte bei den Göringwerke. Der Großvater hat sie die nur mit den Ochsen, mit einem Hauhänger, mit dem Lauterwagen hergeführt. Hat es da nochmal aufgestellt und hat es da selber als Garage, als Arbeitsstätte, da zum Beispiel sind noch alte Werkzeuge drinnen, die auch schon sauber sind. Da herüben sind alte Mostmühlen, Bootsanhänger, Mostfasseln und da war eigentlich normalerweise die Schank. Die habe ich jetzt gerade aber ausgeräumt, darum ist das Zelt jetzt da drüben. Oben sind auch ganz alte Sachen drinnen. Und das möchte ich gerne renovieren, weil das selber steht schon sehr alt und ich möchte nicht, dass irgendwann einmal der Holzwurm auf mich auffällt. Jetzt habe ich mir nächstes Jahr, besser gesagt, mein Bruder einen Teil vom gelben Haus von Bellevue anschaffen können. Das habe ich jetzt dabei zudeckt, damit es nicht recht nass wird. Aber nur die Behörde lässt mich ein bisschen hängen mit diversen Auflagen, die nicht so verständlich sind oder zumindest, ja. Ich selber würde gern landwirtschaftlich weiterarbeiten, Aber nach den neuen Gesetzen darf ich den Fisch nicht mehr warm verkaufen, das heißt, ich müsste das Gewerbe machen. Das Gewerbe schreibt vor, dass du einen Kanal anschließen musst, weil du 50 Meter in der Stadt neben einem Kanal bist. Ich selber hätte gerne eine Biokläranlage, was in Mühlviertel rundherum überall gibt, wo ich das Wasser, sage ich mal, aus dem Geschirrspüler, aus dem WC, das wird gereinigt, genauso gereinigt, als wie Linzer geht es macht. Und das Wasser kann ich zum Teil zum Gießen nehmen, sogar so ein Becken kann ich machen, wo sogar Fisch drinnen sind, das habe ich auch schon mal gesehen. In dem Sinne war das ein wenig ein Kreislauf. Und nur dazu, die Biokläranlage, waren Sträucher, waren Baum, die wieder Sauerstoff produzieren. So, die sagen, nein, das geht nicht. Und das zweite, wo ich mir selber ins Fleisch schneide, ist, wenn, so wie jetzt, ziemlich viel Regen runterkommt, sind die Kanäle voll, schießen direkt ins Mittelwasser, direkt in die Donau, ungeklärt, mit allen Schnickschnack rein. Es ist ein massives Fischsterben, was momentan ist. Und dann ist die Geschichte wieder erledigt. Somit, als Fischereimeister schneiden wir selber wieder ins Fleisch, wo ich sage, okay, wenn ich das jetzt auch noch rein tue, werden durch mich die Fische dann hin. Ist vielleicht für mich ein wenig eine blöde Ideologie, aber ein Grund, was man im Gesamten sieht. Und Auflagen, die dann immer wieder neu kommen. Umso länger, jedes Jahr kommt wieder was Neues. Du redest mit den Leuten, ja, was braucht man, das und das und das. Dann reichst du ein und dann sagen sie, ja, jetzt ist wieder ein Jahr vergangen, jetzt haben wir wieder was Neues. Ja, dann ja. Aber das sind halt solche Probleme, aber an sich für die Zukunft hätte ich schon vorgehabt, dass ich das Fischbraten trotzdem weitermache. Es ist viel Arbeit dahinter. Erstens einmal das Fischen. Wenn du Pech hast, hast du 5 Fisch bei 10 Netzer. Wenn es gut geht, hast du einmal 50 Fisch. Und bei 5 Fisch, ja, wie tust du denn dann? Wenn 50 Leute bestellen und du hast 5 Fisch, dann können wir es vielleicht machen wie der Jesus mit der Brotvermehrung, aber
Auf dann.
Ja, aber da ich schon gern weitermachen, das mit den Krebsen machen. So ähnlich wie heute, dass ich Vorträge halt selber mache, Jungfischerkurse, tue die jungen Leute schon irgendwie das zeigen, wie es Fischen geht, was ist der Fisch, wie sollte man sich verhalten am Wasser und ja, generell zeigen, wie wird der Krebs zubereitet oder Fisch. Ja. Oder zum Beispiel in Raum vermieten oder mit Gasgarten, da würde ich gerne ein wenig im Freien einen Gasgarten machen. Weil viele Firmenleute sagen, ja, wir haben heute ein Meeting und sitzen in dem verschwitzten Kammerl drinnen und da heraus war es ein wenig gemütlicher, ein wenig im Garten. Mitten im Industriegebiet, gibt's ja nicht immer oder überall.
Okay, dann ist eine Frage.
Ja.
Mischt sich da auch die EU mit Vorschriften und Gesetzen ein? In
die Frage war, ob sich auch die EU einmischt mit Vorschriften und Gesetzen in das Fischereiwesen, mit Auflagen und so weiter.
Ja, die Auflagen in dem Sinn, Fischerei wird verallgemeinert. Die Fischerei-EU kennt ja hauptsächlich nur die Meeresfischerei, weil ja die meisten Staaten irgendwie am Meer hängen. Und da ist ja zum Beispiel die Überfischung von den Meeren so, dass es keine Förderungen mehr gibt für Boote, wenn du ein neues Boot kaufst. Aber nur, ich sage mal, bei unserer Fischerei, ein kleines Boot, das steht dann halt dann nicht mehr drinnen. Einschränkungen in dem Sinn, ja, Kormoranverordnung, das ist EU-weit. Aber ich sag, wenn sie das irgendwie Österreich oder Bayern extra eindämmen könnten, war es auch eine Idee. Zum Beispiel die Schweiz hat es geschafft, die möchten keinen Kormoran in ihre Gewässer haben. Aber in dem Sinn einmischen, ja, okay, außer die Auflagen, wie es der Geschäftel führst und so. Das ist eh überall gleich.
Also, bitte, Verständnisfrage, was ist denn die Kormoran-Geschichte?
Der Kormoran ist ein schwarzer Vogel, der kommt aus dem asiatischen Raum. Das ist der da hinten. Der fischt in Gruppen und ungefähr im Schnitt 2 Kilo am Tag. Ist in der Winterzeit da, das heißt in der Winterzeit, wo die Fische keine Versteckmöglichkeiten haben, weil keine Wasserpflanzen wachsen. Und ja, man jetzt sind nicht mehr so viel, weil die große Vorhut war eh schon vor 10 Jahren, die hat eh schon zusammengerannt. Und da hat man einfach nicht drauf geschaut, dass die ja trotzdem eine große Bedrohung ist. Zum Beispiel in Enns war vor 20 Jahren ein Eschenbestand, ein guter Fisch, ein seltener Fisch, von 80%. Wie der Kamera angekommen ist, waren nur mehr 5% da. Und das war aber auch Winter. Und da haben die Gesetze gesagt, und Naturschützer, ja, das ist ein seltener Vogel, der gehört geschützt. Ich habe eh gegen einen Mitfischer kein Problem, aber die Masse macht es aus. Und ich sage zum Beispiel, ich kenne einen alten Fischer und Jagdkollegen von meinem Vater, oder besser gesagt vom Großvater, der das nur mit seinen 90 Jahren miterlebt hat, dass der Kormoran wieder kommt. Damals haben sie nicht gewusst, wie der geheißen hat. Und der hat gesagt, früher die Fischer, zum 1910, wie der wieder gekommen ist, ach Gott, der schwarze Vogel, und sind gleich mit alle Pixen gerannt und haben den gejagt. Weil damals haben sie ja von den Fischen leben müssen. Die haben ja alle einen Hunger gehabt. Jetzt mit dem Überfluss, was wir überall kriegen, hat das, sage ich mal, nicht die Bedeutung, dass das eher existenzbedrohend auch ist. Und damals haben sie dann mit Grund wahrscheinlich ausgerottet, weil sie haben davon leben müssen. Und der hat dann natürlich gesagt, ach Gott, der schwarze Vogel wieder, was ist denn da los? Da hat sie denn gar nichts. Und ja, da habe ich dann gesehen, dass der das auch mit anderen Augen sieht. Okay.
Haben Sie das schwarze Tier ohne Flügel, den Fischotter, auch an der Donau?
In meinem Gebiet habe ich nicht so. In meinem Revier habe ich hauptsächlich einen Biber. Der Biber ist Gott sei Dank kein Fischfresser. Ist ein wenig ein Schädling, sage ich mal, für die Forstbetriebe. Aber für mich macht er mir sogar einen Nutzen. Er macht Dämme. In dem Sinn macht er natürliche Seen, wo dann sich die Fische ein wenig aufhalten. Und zugleich verteidigt er sein Revier und beißt den Fischotter her. In dem Sinn traut sich der Fischotter nicht so wirklich zu uns. Hier, da verlauft sich wieder mal einer, aber ist nicht lang da. Im Gegensatz dem Mühlviertel drinnen oder im Waldviertel sind die stark vermehrt und macht einen riesigen Schaden. Wo ich mir denke, die Leute, die ihn ausgesetzt haben und gesagt haben, der kehrt wieder her, sollten im Nachhinein den Schaden bezahlen. Weil es gibt in der Jagd zum Beispiel Wildschaden, da muss dann die Jagdgenossenschaft aufkommen auf den Schaden, aber wer zahlt das? Wenn ich sage, wenn einer so da ist oder ein Pärchen, schaut eh schön aus, gibt es eh nichts, ich darf eh mitfischen. Aber wenn mehrere sind, ich meine, ich bin auch nur der einzige Fischer.
Fragen?
Mir ist noch was eingefallen. Was hatten Piranhas? Fressen die nur Fisch oder auch Menschen?
Also ja, mit der Geschichte in der Trau, ja, Piranhas sind eigentlich Süßwasserfisch aus dem Amazonas. Fressen in dem Sinn keine Menschen, aber nur auch zupfen dann so ein wenig und probieren.
Kann man essen?
Wahrscheinlich. Ich habe dabei Gott sei Dank noch keinen gefangen. Aber ich sage zum Beispiel, bei uns gibt es Arten, die Barsch zum Beispiel, die haben Stacheln, haben Zehnt. Zum Beispiel beim Bauen geht zum Beispiel, wenn es dann die Zehen drinnen halt zupfen sie auch ein wenig an die Zehen. Aber mehr ist es nicht so wie in die Filme, dass die gleich herfleischen. Das.
Außerdem müssen die Zeitungen im Sommer ja auch was zum Schreiben haben. Oder?
Ja, ja.
Bummer haben wir nicht jetzt.
Da ist eher die Schildkröten ein wenig ein Problem, die zum Beispiel in die Donauauen in Wien vermehrt sind. Das sind halt so Aquarium-Schildkröten. Die zum Beispiel, wenn du sie greifst, die zwickern der Schornfinger. Das sind grob. Aber sind in dem Sinne auch keine fischfressende Viecher, sondern auch fressen Pflanzen. Ja.
Okay. Was regelmäßig vorkommt wie der Sommer, ist, sind diese Horrorgeschichten, dass Dackel in die Donau gezogen werden und den Bodenseen von Raubwelsen gefährlichen. Was ist denn da drauf? Es taucht jedes Jahr auf. Jeder Jungjournalist muss das ausrecherchieren, schreiben darf es jeden zweiten Sommer. Stimmt das überhaupt?
Die Frage sind. Frage ging nach den Raubwelsen, die Dackel in Badeseen essen. So wie es jedes Jahr in der Zeitung um steht irgendwo.
Zum Beispiel der Wels ist momentan der größte Fisch, den wir in der Donau haben, oder kann der größte Fisch sein, bis zu 2,5 Meter lang. hat ein Riesenmaul, ist eigentlich sehr scheu, hält sich hauptsächlich am Grund auf. In die heißen Tage kann er natürlich schon mal aufschauen, ich selber habe das leider noch nicht gesehen, aber es sind zum Beispiel Enten gefressen worden von Welsen, das gibt es schon. Ob es dann einmal verwechseln mit einem Dackel, es kann schon sein, aber selber habe ich es echt noch nicht erlebt oder gesehen. Aber der Dackel planscht natürlich so und watschelt umeinander. Genauso wie es heißt, ja, ein Hecht hat irgendwann in Haxen gebissen. Das glaube ich eher nicht, weil selber bist du ein großes Tier, was nur größer ist als die meisten Fischarten, die da drinnen schwimmen. Und da glaube ich nämlich die Leute, die was abbissen werden oder sagen, dass sie abbissen werden, dass durch Wasserpflanzen durchgestiegen sind und die schlingen sie um und dann schreckt man sie halt oder so.
Okay, gibt es noch Fragen? Bitte.
Jetzt nicht zum Fisch, sondern zum Gebäude, das, der Name Holabererhof. Ist das jetzt der Name von einem Großvater oder was oder wie? Nein, warum heißt
das? Ist Moment, Frage ging nach dem Holabererhof, woher denn der Name komme?
Es, ja, Teich nicht ganz, es hat einen Holaberer Graben auch gegeben, aber das ist, der Hausname ist, man erst urkundlich, wie ich gesagt habe, 1491. Damals hat es die Hohen Albern, so Albern, das war ein großer Baum. Und ein paar Jahre später oder ein paar hundert Jahre später war es einmal der Hallalberer, weil sie ja von der Traun Salz umgeschifft haben, war da mal eine Zwischenstation, da hast du einmal Zoll zahlen müssen. Und dann teilweise auch wieder Vermutung von der Holerstauern, weil es hat es auch früher einen Haufen Baum gegeben, aber hauptsächlich nach die Bäume benannt. Und so ist der Hausname entstanden, nicht nach dem ersten Besitzer, sondern nach die Umgebung. Zum Beispiel, es gibt die anderen Fischer mit ihren Hausnamen, dort typisch der Feldfischer, in Mauthausen unten gibt es in Alberer, der heißt einfach nur Alberer. Ja, das waren aber so 1400 die ganzen Namensgebungen.
Okay, noch Fragen? Moment.
Haben wir noch? Sie haben vorher den Signalkrebs erwähnt, der eigentlich eine in Europa relativ neue Art ist. Er ist eigentlich erst vor wenigen Jahrzehnten aus Amerika nach Europa gekommen. Inwieweit hat sich der Fisch- und auch Wirbellosenbestand in der Donau und den Nebenflüssen in den letzten Jahrzehnten verändert?
Die Frage war ausgehend vom Signalkrebs, der ja ein amerikanischer Einwanderer ist und bei uns nicht heimisch ist, wie sich denn der Bestand der Tiere, der Wirbellosen, der kleineren Tiere, nehme ich an, verändert hat in der Donau in den letzten Jahrzehnten.
Der Signalkrebs, stimmt eh, kommt aus Amerika. Das erste Mal importiert oder eingebracht worden ist er so 1909, 10. Da war generell die Bewegung von Europa, Firmen nach Amerika was um und lassen was dort. Amerika hat sich gedacht, ja, wir bringen da was ein. Weil dort wird der Krebs ein bisschen größer. Und in Europa haben sie sich gedacht, vielleicht wird er bei uns auch so groß. Nur dieser Krebs trägt sich mit sich einen Pilz, den der heimische Flusskrebs oder die ganzen Krebsarten nicht vertragen. Ein Krebs muss sich halten. Dann befällt sich der Pilz drauf. Er kann keinen neuen Panzer mehr bilden und dann geht er ein. Dafür kann der Signalkrebs nichts. Und dann, Jahre später, hat sich das dann irgendwie verflüchtigt, aber natürlich, so wie ich gesagt habe, der eine in Ebelsberg, er lässt sich leicht züchten, er wächst ziemlich schnell zu und produziert auch viel Nachkommen. Und in dem Sinne einen Einfluss hat er schon, weil er ja alles frisst. Der frisst genauso die Eier, der frisst auch die Jungfisch. Und zum Beispiel bei mir in den Netze, wo trotzdem ein Fisch einmal drinnen hängt, meistens die Raubfisch, die ich am Auffrissen können, denen frisst er dann die Schnauzen und die Flossen runter, dass er nicht mehr wegschwimmen kann, dass er ihn nicht fressen kann. In dem Sinn verunstaltet er da eigentlich meinen Fisch im Netz drinnen und jetzt tue ich eigentlich in der Traun ungern Netze legen, weil in dem Sinn die Krebse nicht futtern möchten. Und er ist trotzdem schon eine Bedrohung. Oder besser gesagt, hat das Ökosystem radikal umkrempelt. Aber dafür sind die Zander und die Barsche vom Fleisch mehr rosa geworden, was vielleicht auch nicht schlecht ist, aber es gibt halt dafür das auch nicht. Es ist genau die Bedrohung in der Traun, als wie bei uns die Grundl in der Donau.
Generell die Veränderung des Tierbestands? Von
den ja, weniger, natürlich auch. Die Fische werden weniger, die Krebse werden mehr. Weil der Krebs natürlich ja Blätter frisst und die Algen frisst. Der kann ja dann alles fressen, was daherkommt. Und ja. Bitte? Nein, fangen müssen wir das. Und die Leute sollen dann gern essen. Wenn ich selber fange, bin ich ja nicht so teuer, als wie, sage ich mal, in einem Restaurant, der es extra kaufen müsste.
Ja. Okay.
Ja.
Letzte Runde.
Ich habe eine Frage zu den Krebsen. Wie kommt man zu Krebs?
Die Krebse, ja, kommt immer darauf an, wie das Wasser steht, weil wenn Hochwasser ist, dann sind die Krebsreusen im Kraftwerk drinnen. Sonst, ja, ich fahre in der Woche einmal fischen, meistens nehme ich die Reusen mit. Da oben habe ich dann ein Becken, wo ich es dann dabei zwischenhalten kann und vorbeikommen. Entweder lebendig mitnehmen oder mit einem geschwind noch kochen. Und jedenfalls, wenn sie gekocht sind, bitte nicht aufbewahren, ewig lang, die fangen schnell stinken an. Die halten nicht lang. Das heißt, kochen, zubereiten, gleich essen, ist am besten.
Und wie groß sind die jetzt eigentlich?
Ja, sie können schon so werden wie das Glasl. Aber nur der Schwarf ist ungefähr so. Und die zwei Scheren, das ist das Einzige, was du essen kannst.
Machen Sie selber, also Krebs so ein Steckerfisch essen jetzt?
Oder? Ja, darf ich ja nicht. Wenn ich mache hier und da, sagen wir, für bekannte Freunde und so, mal wegen Krebs essen und ja, die schwärmen bis jetzt noch immer, dass sie wieder kommen möchten, aber mir ist lieber, ich tue es gleich so lebendige verkaufen, weil es ist viel Arbeit auch dahinter, aber falls das mit der Hütte klappt und so und ich kann endlich mit dem Kochen anfangen, dann darf ich es genauso da auch verkaufen. Der rohe Krebs, Kilo 5 Euro, im Schnitt rundherum zahlt man 12-15 Euro. Na, ich sag, wenn ich es fange, warum soll es teuer sein? Und zubereitet sind halt dann andere Preise, die sind dann individuell.
Okay.
Jawohl.
In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, Franz Wiesmeier, für diese Auskünfte. Sie dürfen jetzt wirklich mal die Hände reiben.
So, und jetzt fangen wir die anderen Leute an, oder?
Wir sehen uns dann ja schon nimmer und ich kann nimmer lesen, weil ich muss noch ein bisschen was vorlesen. Okay. Schluss, so verlangt es die Tradition, nämlich die Hinweise auf unsere nächsten Kepler-Salon-Termine. Die sind am Montag, 9.8. zum Thema Psychologie der Weisheit, Weisheit der Psychologie. Vortragen wird die Psychologin Judith Glück von der Uni Klagenfurt. Weiters, den Montag drauf, das ist der 16. dann, Vulkanausbrüche, eine Bedrohung für unsere Zivilisation? Fragezeichen. Es wird Geologe Hans Ecker sprechen. Und ganz besonders möchte ich auf den Zwischentermin hinweisen, am Sonntag, die Sonntagsmatinee vom 22.8., da geht es nämlich ums Dudeln. Was ist Dudeln? Eine Live-Einführung in eine speziell wienerische Singtechnik. Es wird uns die Mezzosopranistin Agnes Palmisano etwas vorsingen. In diesem Sinne darf ich mich herzlich bedanken bei Ihnen. Ich würde froh sein, Sie am nächsten Montag wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Klaus Putting von den Oberösterreichischen Nachrichten. Ich danke mich herzlich und auf Wiedersehen.